Der Titel dieser Predigt ist Macht eure Berufung fest. Der Text aus dem 2. Petrusbrief, den wir vor kurzem betrachtet haben unter dem Titel Der so kostbare Glaube, hat uns eine gezielte Aufforderung ins Herz gelegt, zusammen mit einer entsprechenden Verheißung. Und das werden wir in dieser Stunde noch etwas vertiefen und auch sehen, was uns weiter verheißen ist. Gott fordert ja niemals geistlich Tote auf, aktiv zu werden im Glaubensleben. Also musste er uns zuerst zum Leben bringen, zum ewigen Leben durch seinen Sohn. Und weil wir nun Jesus erkennen können, dazu sind ja nur Neugeborene in der Lage und die dazu Erweckten für die Zeit des Ziehens Gottes zu seinem Sohn, kann uns in Tat und Wahrheit gesagt werden, was uns in Christus alles geschenkt ist. Nämlich alles, was wir zum Wandeln vor Gott brauchen, damit dann auch durch unseren gottesfürchtigen Wandel rechtschaffene Frucht entstehen kann. Aber gleich vorweg, wir werden Jesus heute als unseren Durchbrecher und Vorläufer betrachten. Aber haben wir diese Kombination Jesus, der Sohn Gottes, mit dem so wichtigen biblischen Begriff, die Furcht des Herrn, schon einmal genauer beachtet? Dazu finden wir in der Ankündigung seines ersten Kommens ein wunderbares Wort, und zwar in Jesaja 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Was für ein Wesenszug Jesu. Ist uns auch bewusst, dass wir daran teilhaben in ihm, wie er uns ja alles erwirkt und gegeben hat, was zum geistlichen Leben dient, und da ist keiner ausgenommen. Du kannst höchstens nicht wollen, was du da bekommen hast, aber wir haben alles in Christus. Und das ist so wichtig, dass es immer wieder betont werden muss, weil der Widersacher ja gerade immer wieder das Wichtigste wegzunehmen sucht, was Gott in unsere Herzen gesät hat. Das Wichtigste ist, wir dürfen erstens Jesus erkennen und zweitens auf ihn hinsehen, in allen Belangen. In allen, auf Jesus hinweg sehen, wie der Hebräerbrief sagt, im Sohn ist uns nämlich alles vom Vater gegeben. In uns selber ist nichts und war nie etwas, das Gott gut nennen kann. Nein, sondern uns ist es gegeben, Jesus zu erkennen. Gott gibt uns Kenntnis, gibt uns Erkenntnis von seinem Sohn. Wollen wir uns dieser Tragweite und dieses enormen Wertes bewusst sein? Willst du das? Das ist die Frage. Wie viele gemütskranke und niedergeschlagene Christen könnten, ja müssten, innerlich längst ganz gesund sein, wären heil geworden im Herzen, wenn sie endlich dauerhaft auf Jesus schauen würden und alles in Anspruch nehmen von und in ihm? Wenn sie sich wegwenden würden von sich selbst, weg von ihren Drangsalen, weg von ihrem ganzen Unvermögen, weg von ihrem Unglauben, weg von ihren Bedenken, weg von dem Kritikgeist in uns, weg von menschlichen Ratgebern, weg von ihrer Verletzlichkeit, weg von ihrem Misstrauen Gott und seinem Sohn gegenüber. Und nein, daraus entstünde kein Power-Christentum, gar keines. Denn alles bleibt allemal für immer im Sohn Gottes. Und das ist die Garantie für unser ewiges Leben, dass nichts verloren gehen kann von diesem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. So steht es im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Vers 4. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und des Erkennens Gottes und seines Sohnes verborgen, dass der Heilige Geist jetzt in uns bewirkt, dieses Erkennen, was uns früher als natürlichen Menschen ja verborgen war. Das steht im Kolosserbrief so. Wir alle kennen ja die biblische Voraussetzung für das ewige Leben. Das steht in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Und alle wahrhaft Gläubigen werden durch die Freude am Herrn gestärkt. Durch die Freude am Herrn. Ihn erkennen, das ist das Heilmittel und das ist das Leben. Du musst nur ihn erkennen und alles in deinem Innenleben wird sich zwangsläufig mit der Zeit zum Guten wenden. Das hier ist ja die geistliche Hauptkampflinie. Hier nimmt der Widersacher aber weg, so viel ihm ermöglicht wird von dir und von mir. Denn hier ist die Siegeslinie, hier ist Gottes Ziel. Im Sohn haben wir alles. Er ist die Gütegarantie des Evangeliums Gottes für uns, Jesus. Und der Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Und nur im Sohn ist uns alles gegeben von Gott, wie Jesus ja von sich direkt sagen muss, ich bin das Leben, ich bin vor Gott alles für dich. Erkenne mich und schau auf mich. In Johannes 3 steht, wer den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja, wir verstehen, alles ist uns nur in Christus gegeben, in niemand anderem und nirgends sonst, in uns selbst und sonst wo ist nirgendwo Heil. Schau auf ihn. Und nichts ist so heilsam und so einfach zu verstehen wie Gottes Evangelium, doppelbankt Christus allein. Zitieren wir deshalb heute nochmal den Text, der uns gegeben ist dazu und der da lautet im 2. Petrusbrief im Kapitel 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Soweit der Text. Befassen wir uns also etwas genauer mit diesen Komponenten in ihrem Zusammenhang, frischen wir auf und vertiefen wir, so gut es uns gegeben ist, was hier gemeint ist. Reicht dar, sagt uns Gottes Wort, reicht dar in eurem, dem so kostbaren, Glauben, reicht dar. Es ist ein interessantes Wort, dieses reicht dar. Ursprünglich wurde es gebraucht, um die Kosten eines Chores zu tragen und die Ausstattung des Chores zu beschaffen. Und hier geht es nicht um Kadavergehorsam, es geht nicht um mechanisches Funktionieren oder das Abarbeiten einer Liste, sondern es geht um die Vervollkommnung dessen, was Gott uns gegeben hat. Es geht um ausgewogene Harmonie, die hergestellt sein muss, damit eine einwandfreie Vorstellung garantiert ist von dem, was Gott gegeben hat. Wir verstehen, an uns soll ja niemand zu Schanden werden, der Gott sucht. Reichen wir deshalb dar, was Gott uns gegeben hat. Aber reichen wir dabei nichts Eigenes dar, keine Glaubensfälschung, nichts Schwärmerisches, sondern was Gott uns gegeben hat in Christus und nichts anderes als Christus. Und dabei darf ich nichts Unrechtes vorhaben im Herzen bei diesem Darreichen im Glauben. Bevor wir Gläubigen in Vers 5 dann als Empfänger angesprochen werden, und zwar in Bezug auf alles, was zum Leben und Wandel in Gottes Furcht dient, stellt die Bibel völlig zu Recht zuerst den Geber, den Urheber, uns vor Augen. Und die Rede ist dabei von der Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, nämlich Gott. Und zwar durch seine Herrlichkeit und seine Tugend. Er selber ganz allein ist der Ursprung von all dem, was wir nun darzureichen, imstande sind. Von uns aus hätten wir dazu nichts. Denken wir nur an die törichten Jungfrauen, die ihre Gefäße nicht von Gott haben füllen lassen. Nun aber heißt es für uns, reicht dar. Und zwar Tugend steht hier. Tugend hatte zur Zeit der Niederschrift dieses Wortes die Bedeutung von moralischer Energie und Kraft, von Seelenstärke, von einem männlichen Glauben, wie in Offenbarung 12,5 ja steht, und sie, nämlich die Frau, gebar einen Sohn, ein männliches. Und dieses Wort soll uns oft in den Sinn kommen, soll uns dauernd begleiten im Glaubensalltag. Der uns gegebene Glaube, den Gott dann bezeichnet als euren Glauben, der ist kein weichlicher, sondern es ist ein starker, ein tatkräftiger, es ist ein männlicher Glaube. Egal, ob du Mann oder Frau bist, der überaus kostbare Glaube, von dem am Beginn dieses Briefs die Rede ist, den Gott uns gegeben hat, ist in jedem Fall ein männlicher Glaube. Ermannen sollen wir uns, in die Hand nehmen sollen wir, was Gott uns vor die Hand legt, und wachsam dabei sein. Der uns gegebene Glaube ist ein lebendiger, er ist ein handelnder Glaube. Der lässt uns nicht faul und unfruchtbar sein und nicht untätig bleiben. Von der biblischen Ruth, heißt ja Freundin auf Deutsch, wurde dem Herrn von den Schnittern in der Ernte berichtet, sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Und deshalb finden wir in unserem Petrusbrief den Eifer vor. Im Glauben die Männlichkeit und dann in derselben die Erkenntnis. So steht da, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Und das bedeutet jetzt, dass nach göttlichem Ratschluss nicht die Erkenntnis zum Glauben führt, wie wir Menschen geneigt sind zu denken, sondern es ist genau umgekehrt. Der Glaube, der standhaft männlich tätige Glaube, den Gott uns gegeben hat, der führt uns in der Tätigkeit zur Erkenntnis. Wobei mit Erkenntnis gemeint ist Einsicht und Verständnis, wie Gottes Wort uns bestätigt, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und praktisch gesagt, geben wir uns nur nicht einer geistlichen Lethargie hin, sondern seien wir wachsam und alle Zeit zum Dienst bereit. Seien wir aufmerksam und ergreifen wir immer gern und ganz die uns dargebotene Gelegenheit, setzen wir den uns von Gott gegebenen Glauben in die Tat um. Denn so werden wir mit unserem Gott auch über unsere innere Mauer springen und in den Weinberg zu gehen bereit sein, ohne die vormals so übliche Angst. Denken wir an das Talent, das im Schweißtuch behalten bzw. vergraben werden kann. Und denken wir an die fatalen Folgen für solch einen faulen Knecht. Denken wir vor allem aber an die Freude des Herrn über jeden getreuen Knecht, wie er denn sagt in Matthäus 25, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Petrus, der uns als spontaner und enthusiastischer Jünger bekannt ist, fügt nun noch hinzu, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Also nicht in falsch verstandener Eigenaktivität, sondern bleiben wir aufmerksam und warten wir geduldig immer auf den Wink Gottes, so viel uns von seinem Licht gegeben ist, brechen wir nur nicht vor. Wir dürfen Jesus ja nachfolgen, und das ist genug. Von einem Vorangehen unsererseits war ja niemals die Rede. Unser Hirte treibt uns ja auch nicht vor sich her, wie die Menschen es tun, und vor allem der Treiber von unten. Unser Hirte geht vor uns her, und das in jeder Hinsicht. Jesus verhält sich nie wie der uns allseits bekannte dämonische Beschäftigungstherapeut. Nein, Jesus ist unser Heiland, unsere Ruhe als der Geber und Inhaber unserer Zeit. Für uns gilt die wunderbare Verheißung, das ist Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Der Stecken des Treibers ist ab dem Moment für uns zerbrochen, wo wir dem guten Hirten angehören. Und das ist das eine. Und daher unsere Ruhe in der Nachfolge Jesu. Wir können auf seine Weisung warten. Das andere ist, all das, wovon hier und im gesamten Glaubensleben die Rede ist, hat er uns erworben als unser Durchbrecher. Und daher kommt auch der Umstand, dass uns jetzt Aufgaben vor die Hand gelegt sind, die wir früher gescheut haben, weil wir sie mit unserer natürlichen Begabung nicht bewerkstelligen konnten. Gott verwendet das, was er uns in Christus gegeben hat, jene Talente, die er gibt, und damit sind wir in der Lage, anderen und vor allem Gott recht zu dienen. Und dabei können wir nur dankbar und demütig am Boden bleiben in unserer Gesinnung. Bilden wir uns bloß keine eigene Stärke mehr ein oder eine aufkommende Routine. Hören wir lieber den Vers 4 noch einmal dazu, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ich wiederhole jetzt noch einmal absichtlich diese wunderbare Zusage, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Ja, wie? All das, was hier aufgezählt ist, Glaube, Tugend, Erkenntnis und alles andere bis hin zum standhaften Ausharren und der Gottesfurcht und der Bruderliebe, einschließlich der Agape, ist Teil der göttlichen Natur Jesu. Und das alles hatten und haben wir nicht in uns, schon gar nicht von Natur aus. Davon ist auch nichts für uns erlernbar. Und da können wir uns auch nichts antrainieren. Und wenn, dann wird daraus nur eine menschlich-dämonische Nachahmung. Eine Karikatur, die schlussendlich die Hölle bevölkern wird und nicht den Himmel. Aber wir haben in Christus das Echte empfangen, die Erfüllung der großen und kostbaren Verheißungen, die uns in ihm gegeben sind. Dann freuen wir uns darüber. Und darum kann Paulus zum Beispiel auch sagen, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Aber nicht in eigener Verbesserung unseres Wesens, sondern weil Christus in uns nicht stiehlt. Weil Christus nicht die Unwahrheit sagt, weil Christus nicht übertreibt und nicht untertreibt, weil Christus nichts für sich selber sucht und weil Christus nichts Unrechtes vorhat in unserem Herzen. Durch die überaus großen und kostbaren Verheißungen, die uns in Christus gegeben sind, sind wir in ihm tatsächlich seiner göttlichen Natur teilhaftig geworden. Das bedeutet für uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zwar immer noch auf und in dieser Welt, aber wir sind in Christus dem Verderben entflohen, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und das alles sind Tatsachen. Und das ist die gottgewollte Realität des Evangeliums in Christus. Und ich selber habe mich zugegebenermaßen lange gefragt, wie ist denn das Wort zu verstehen in 2. Korinther 5,17? Dort steht, ist jemand in Christus, so ist er. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, wie, habe ich mich gefragt, bei mir alles neu geworden? Ich hatte mich nie so gefühlt oder gesehen. Wie steht solch ein Wort zu meiner, nun sagen wir lieber zum Rest meiner Bosheit? Aber die Schrift kann ja nicht gebrochen werden. Und wenn's noch so anders empfunden, gefühlt und von Menschen gelehrt wird. Das ist übrigens ein wunderbares Werkzeug, dieses Wort. Die Schrift kann ja nicht gebrochen werden. Ein Werkzeug nämlich, das überall im Wort Gottes ansetzbar ist. In jeder ernstzunehmenden Übersetzung wie Schlachter oder Luther 1912. Was da steht, das muss so stimmen, weil Gott nicht lügen kann und weil die Summe seines Wortes Wahrheit ist. Und wenn diese Erfahrung auch nicht zu meinem Wesen passt, nicht zu meinem Gefühl oder zu meiner persönlichen Erfahrung gehört oder gar zu meinem Wunschdenken, dann stimmt aber nicht die Schrift nicht, sondern mit meinem Gefühl, mit meiner Erfahrung, mit meiner Sichtweise ist etwas nicht in Ordnung. Und dann muss ich hin zum Meister der Schrift, was ja immer das Beste ist, wenn ich von Gott gelehrt sein will und soll und nicht von Menschen, von wen auch immer. Im dummen Eigenklünkel reden wir uns ja manches Zurechtgelegte ein in unserer sündenverseuchten Erfahrung und verstehen Gottes Wort vorerst einmal falsch. Oder will ich gar das Gute gar nicht annehmen, nicht hundertprozentig, weil ich in einer Ecke weiter sündigen will, bei der Ehre zum Beispiel, im Finanziellen oder in der Unzucht, dann bezweifle ich ja absichtlich, dass ich der göttlichen Natur Jesu teilhaftig geworden bin. Und wie verhängnisvoll das auf Dauer ist, brauche ich euch und mir nicht zu sagen. Jedenfalls ist deine und meine menschliche Sichtweise des Wortes nicht diejenige Gottes, denn es ist keine Sache der Heiligen Schrift zur eigenen Auslegung freigegeben. Setzen wir deshalb auch an unserem heutigen Text dieses Werkzeug an. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und dann steht damit eindeutig die Tatsache im Raum, dass die göttliche Kraft Jesu uns alles geschenkt haben muss, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis von ihm, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also auch im Punkto beibehaltener Lieblingssünde. Das heißt, ich habe in Christus das Mittel aus den unzüchtigen Gedanken, aus meiner Nachtragerei, aus meiner Unversöhnlichkeit, aus meinem Neid, aus meiner Tratsch und Ehrsucht, aus meiner Missgunst, aus meiner Feindseligkeit und meinem Unglauben herauszukommen, und zwar auf der Stelle. Jetzt. Warum? Weil ich Anteil bekommen habe an Christi Wesen, der in mir bewirkt, was mein Fleisch nicht kann und bisher auch nicht wollte. So habe ich als Glied am Leib Christi keine Ausrede mehr. Wohl ist das Fleisch zu schwach, aber Christus ist hier und das Wort Gottes sagt mir, es ist alles neu geworden. Gottes Wahrheit ist ja keine Sache des Gefühls, sondern hier haben wir die ewige Realität der Schrift vor uns. Freilich drängt sich in meinem widerspenstigen Herzen, meiner alten Natur, schnell der Gedanke auf, vielleicht gehöre ich ja gar nicht dazu. Vielleicht bin ich ja gar nicht gemeint. Das wäre aber eine billige Sucht nach Verderben, nicht wahr? Ein geistlicher Suizidversuch. Ich spüre da nichts. Ich gehöre vielleicht, ja wahrscheinlich, nicht dazu. Und vielleicht gibt es ja für mich einen Nebenweg ins ewige Heil in Christus. Aber nein, absolut nicht. Ich habe den Glauben, den rechten Glauben zum so guten Evangelium von Gott als Gabe empfangen. Und du auch. Sonst säßen wir nicht hier, weil wir all unsere Hoffnung auf Christus setzen. Der gottgegebene Glaube ist da. Ich muss ihn also anwenden, so sagt es unser Text hier. Und ich muss sagen, Herr, schau, meine Geldgier steht wieder vor der Herzenstür, die Unzuchtsgedanken, der Kritikgeist, die Sorgen und meine Ehrsucht. Aber dann muss der Hilfeschrei kommen, den wir in der letzten Predigt zum Thema hatten, wo ist er jetzt, der Herr? Und wer so mit seinen Versuchungen und seiner Sündhaftigkeit im Glauben zu Jesus kommt, der wird erfahren, wie wahr und realistisch das Wort ist, so euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Und die große Gefahr für dich ist die, du bist aber vielleicht nicht bereit einzusteigen in das, was Gott dir gegeben hat in Christus. Sonst könntest du die von Petrus aufgezählte Reihenfolge mit großer Freudigkeit durchlaufen und erleben im Glauben an Christus, wo da steht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden dieses Wort noch öfter hören. Das heißt also, den Glauben anzuwenden, feste Schritte zu tun im Vertrauen auf Christus, Werke, die uns vor die Hand gelegt werden, anzugehen, in seiner Kraft, nach seinem Willen. Und daraus wird tatsächlich die Erkenntnis folgen, er ist der rechte Weg. Und dann verstehen wir dann auch, dass Christus zu Recht sagt, ich bin der Weg. Und der Glaube, den wir von Gott erhalten haben, dieser standhaft, männlich, tätige, tatkräftige Glaube, den Gott uns gegeben hat, der führt ja zu einer immer tieferen Erkenntnis Jesu. War es nicht auch beim Vater des Glaubens so, bei Abraham? Gott hat mit ihm genau dieses Prinzip durchgezogen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Steht in 1. Mose 12. Und Abraham ging aus. Und weiter ging's. Gott verlangte von ihm, nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was ist passiert? Der tätige Glaube führte zur herrlichen Erkenntnis. Abraham erkannte Gott, erkannte seine Absicht und sein Tun. Auch die Vorschattung auf Gottes eigenes Sohnes Opfer. Und dann war Abraham froh, als er Jesu-Tag sehen durfte. Die Erkenntnis Gottes und seines Sohnes kam, als Abraham den Aufforderungen Gottes gehorsam Folge leistete. Sein Glaube war tätig geworden. Hätte er zuerst nach Erkenntnis gefragt, bevor er losgehen wollte, wäre er nie zu der Erfahrung gekommen, dass Gott nur gut ist, wie der Psalmist Asaf betont. Indem sie hingingen, und zwar auf Jesu Geheiß, wurden die 10 Aussätzigen gesund. Die Erkenntnis folgte der Tat des Glaubens. Umgekehrt gibt Gott sie nicht. Niemals. Nur der Teufel und wir selber reden uns immer wieder mal ein, zuerst möchten wir die Erkenntnis, dann glauben wir. Das ist geistlich unsinnig und falsch. Und daher liegt so viel im Argen. Vergessen wir nie die Tatsache, wir haben von Gott den Glauben erhalten, als Gabe. Er ist das erste Talent. Wollen wir es vergraben und dann als fauler und böser Knecht in die Finsternis zurückkehren müssen, wo wir herkommen? Oder hinausgeworfen werden, dorthin, wo Heulen und Zähneklappen herrscht? Wo wir gebunden sind? Dort gibt es weder Glauben noch Tätigkeit noch eine positive Gotteserkenntnis. Wir müssen für wahr halten, müssen es als eine Tatsache nehmen, von Gott, der nicht lügen kann, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis Jesu, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir müssen zu Jesus kommen und ihn bitten, das aktiviert zu bekommen für uns, was uns da geschenkt worden ist. Und da sind keine übermenschlichen Kräfte am Werk. Da ist kein Wunderglaube. Da gibt es keine gewaltigen Machtauswirkungen bei uns. Denn alles ist und bleibt ja in Christus. Und genau der aber ist uns gegeben. Ich denke, wir haben das verstanden. Und nun kommt im Petrusbrief der Vers 5 und sagt uns, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Wir haben ja keine Wunder zu vollbringen, sondern bei allem nur zu denken, zu bitten und zu sagen, Herr, du machst das bitte jetzt, was du mir da aufträgst. Ich selber bin ja unsicher, ich bin ja feige, ich bin ängstlich, ich kann das nicht, aber du kannst. Und nahezu jeder, der einst seine erste Begräbnisrede am Grab eines Glaubensbruders vor sich hat, ist vor Angst schier umgekommen. Und wenn nicht, dann hat er noch menschlich-mentale Stärke und damit das größere Problem, wie Paulus sagt. Darum bin ich guten Muts in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und das sagt der, der seine ganze frühere Stärke und Bildung für Kot erklärt hat, weil Christus nun in ihm wirkt. Wenn ich schwach bin, das ist gut, das ist sehr gut, denn Christus ist hier und in ihm unser Anteil an seiner göttlichen Natur. Es geht nur so im Reich Gottes. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Steht im Psalm 37, 5. Er wird's wohl machen. Er. Und du bist mit hineingenommen. Aber wirken tut er. Das ist Millionen Mal approbiert. Hudson Taylor war als Kind so schwach, dass er kaum regelmäßig zur Schule gehen konnte. Derselbe Mann ist mit Christus und in Christus x-mal von England mit dem Segelschiff bei allen Wettern nach China gefahren und ist wochenlang mit dem Ochsenkarren dort durchs Land gezogen. Um 2 Uhr nachts hat er stille Zeit gemacht, jeden Tag, auf dem Planenwagen, bei Kerzenlicht, und das kostet Substanz. Und Christus hat Tausende in ihm fürs Evangelium erreicht. Das ist alles aus dem Vermögen geschehen, das Gott uns gibt. Aber nur in unserem Herrn. So will er es. Der tätige Glaube, der männliche Glaube, der sich aufmacht, in die von Gott für uns vorbereitete Tätigkeit einzusteigen, aus dem Vermögen, das er darreicht. Und das ist jedem von uns möglich, wenn wir den von Christus in uns gesetzten männlichen Glauben wirken lassen, den er uns erworben hat, als er für uns gestorben und auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist und jetzt tagtäglich bei uns ist. Schauen wir im Glauben wachsam auf zu unserem Herrn, bleiben wir konstant an seinem Wort dran und kommt dann sein Wink, dann erheben wir uns gern und sofort gehen wir ans Werk und tun, was zu tun ist, was uns befohlen ist, reden wir, was wir zu reden haben, schweigen wir, wo wir schweigen sollen in Christus. Aber das alles eben nicht im fleischlich blinden Eifer, sondern aus dem Vermögen, das Gott darreicht dazu. Paulus schreibt den Brief an die Epheser, so steht nun fest. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und ergänzend dazu ergeht im ersten Brief des Petrus die Aufforderung, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und diese Hoffnung ist ja keine vage Hoffnung, keine unsichere Hoffnung, nicht ein blindes oder nebuloses Vertrauen, sondern wir zeugen mit der Tat deutlich von den handfesten Verheißungen und Gnadenhilfen, die uns in Christus bereitet worden sind, wenn er wirkt. Das heißt, wir können, ja, wir müssen tatsächlich aktiv den Beweis antreten, ohne uns etwas einzubilden, dass sich in uns etwas grundlegend verändert hat. Dass man auch sieht, wir wagen uns tatsächlich an Werke heran, die wir früher gescheut haben. Wäre uns nicht von Gottes Kraft alles geschenkt worden, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, dann wäre uns dieser Wandel aber nicht möglich. Früher, als unerleuchtete Sünder, hätten wir uns anstrengen müssen in religiösem Eifer. Und wir wären dabei nicht nur gescheitert, sondern wir wären entweder überheblich oder verzweifelt geworden oder beides zusammen. Jedenfalls wird auf solch falsche Weise fremdes Feuer vor Gottes Altar gebracht. Und wir wissen, was das heißt. Steht im 4. Buch Mose, Nadab aber und Abihu starben, als sie fremdes Feuer opferten vor dem Herrn. Das sage ich euch als einer, der selber immer gezweifelt hat, wie das alles wohl gehen soll. Mal verzweifelt, mal besserungswillig, aber meine hauptsächliche Sünde war lange Zeit nicht auf Jesus zu schauen, als von Christus teuer erkaufter Sünder, längst mitgekreuzigt und neu gemacht. Schauen wir auf uns und auf andere Menschen, dann schießt der falsche Engel des Lichts uns ja dauernd seine Gedankenpfeile in die Seele und daraus entwickeln wir dann unsere Trugschlüsse zu unserem eigenen Verderben. Ja, freilich kann man auch als solcher beten, aber was? Und wie und zu wem? Nichts Rechtes jedenfalls, denn mit unserem fremden Feuer liegen wir ja neben Gottes Ratschluss. Wir verwerfen ja das vollkommene Opfer seines Sohnes und wollen ein anderes Evangelium, bei dem wir selber eine tragende Rolle spielen. Und nicht umsonst heißt es dazu im Psalm 66, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Wir verstehen. Wir befinden uns hier vor der einzig gottgewollten Praxis für unser Leben in Christus. Und was wir tun sollen, was uns da aufgetragen ist, das ist nicht nur leicht und einfach, sondern es ergibt die hier beschriebene göttlich vorgegebene Abfolge. Ganz logisch. Und mit der Zeit erkennen wir Jesus dadurch immer besser. Unsere Erfahrung steigt und wir lernen in allen Dingen und Umständen, ihn, unseren Schöpfer, unseren Retter, als Durchbrecher, durch all unsere Ängste und Befürchtungen kennen und immer mehr lieben. Ach, der schönste und herrliche Herr Jesus. Gott sagt uns ganz klar, ihr habt alles in Christus, ob ihr es gefühlsmäßig erkennt oder nicht. Und setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Und das alles ist möglich geworden seit Jesu Auferstehung. Und wir haben auch Ohren bekommen, um zu hören, was uns da alles geschenkt. Dies zum Beispiel eben Ausdauer, geduldiges Ausharren. Das ist eine echte Mangelerscheinung in unserer hektischen Zeit. Da wird sich auch in Petrus manche Erinnerung gemeldet haben. Wo steht in Markus 14? Petrus sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Und in Matthäus 26 wird er nochmal zitiert, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Ja, wo war sie denn früher in Petrus, die so nötige Ausdauer im Glaubensleben, die Ruhe in der Nachfolge? Aber dann einige Zeit später, nach Pfingsten, da bemerkt man sie. Wäre es uns nicht möglich, nachdem uns alles gegeben ist, allen Eifer daran zu setzen, im standhaften Ausharren Jesu in uns? Er ist ja doch unser Sabbat. Er, der Mann der Ruhe. Ruhe in Christus. Trotz aller Schwierigkeiten, ja gerade in den Schwierigkeiten, all unsere Versprechen und unsere menschlichen Durchhalteparolen sind ja nicht sinnvoll, wie man am dreifachen Verrat Petri sieht. Ausschließlich nur das Vermögen, das Gott uns darreicht in Christus, das wird uns durchtragen. Das ist uns zur Ausdauer gegeben, zum Ausharren in ihm. Und damit ist nichts leichter, als in Christus auszuharren. Es bleibt uns im Grunde auch gar nichts anderes übrig, nicht wahr? Denn wir sind ja gehalten, in ihm auszuharren. Steht im Psalm 119, lehre mich Herr den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Hebräer 3,14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und Matthäus 10,22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dieser Ausdruck bis ans Ende, der findet sich 18 Mal im Wort Gottes, von Nehemia bis in die Offenbarung. Gott stellt uns sogar mehrere Aspekte vor, was das Ausharren betrifft. Zum Beispiel Jakobus 5,11, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Erwissen schon voller Eingeweide steht dort und barmherzig ist, obwohl Hiob lange Zeit nicht erkennen hat können, was Gott mit ihm vor und getan hat, war ihm bei all seinem Leiden aber bewusst, dass er Gott vertrauen durfte. Deshalb und deswegen ist Geduld bzw. Ausharren eine sehr wichtige Sache im Leben jedes Christen, wie Galater 6,9 sagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Denn sind wir nicht geduldig, dann werden viele der Wahrheiten von uns niemals verstanden werden, die Gott uns ja vermitteln möchte. Wahrheiten, die uns in ein tiefer gegründetes geistliches Leben und in größere Fruchtbarkeit im Dienst führen werden. Da steht in Jakobus 1,2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und das Gegenteil davon ist Ungeduld. Und die ist nicht nur ein Kennzeichen von Unreife, sondern auch ein gottgewirkter Beweis, dass wir im Unglauben stecken. Wie in Jesaja 28 steht, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Oder andere Übersetzung, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Rastlose Unruhe und Nervosität und hyperaktives Wesen sind ein typischer Indikator und eine ernste Warnung für uns Christenmenschen, denn sie drücken unser gelebtes Misstrauen gegenüber Gottes Führung und Handeln in seinem Leben in uns aus. Definitiv ist das ein böser Unglaube und es ist geistlich abnormal. Der Geist Gottes ist nämlich stets bestrebt, uns zu beweisen, dass wir normal gemacht worden sind durch das Mitgekreuzigtsein und die Neugeburt in Christus, entsprechend der göttlichen Natur Christi, an der wir Anteil bekommen haben. Und deshalb passen Glaube und Geduld bestens zusammen. Das ist eine Norm im Reich Gottes. Und wahres Gottvertrauen kann ja warten, bis er erfüllt, was er verheißen hat. Dagegen ist Ungeduld nicht nur ein Zeichen von Unreife und Unglauben. Ungeduld ist auch die typische Folge eines fleischlichen Lebenswandels. Denn unsere alte Natur, die wird immer ungeduldig sein. Und mit der Ungeduld beweise ich mich als chaotischer und unbesonnener Scheingläubiger, der nicht im Geist zum Wandeln gewillt ist und damit den Herrn und das gute Evangelium Gottes verleugnet und alles, was uns in Christus ja gegeben ist. Und diese Art zu leben führt dann auch konsequent zu immer neuen, kostspieligen Fehlern. Als Abraham nämlich ungeduldig wurde in seiner Beziehung zu Gott, da wollte er der Verheißung Gottes nachhelfen. Ein Sohn wurde dann zwar geboren, aber von der Hagar, und der verursachte nichts als Kummer, und das bis heute. Ganze weitere 14 Jahre hatte Abraham dann zu warten, bis Isaak geboren wurde, und erst Isaak brachte dann Freude und Segen ins Haus. Und König Saul, der hat sich um das Königtum und um sein Leben gebracht, weil er ungeduldig wurde und nicht auf die Ankunft des Propheten Samuel warten konnte. Auch Petrus wurde ja ungeduldig im Garten Gethsemane und schlug mit dem Schwert rein. Der Widersacher ist jedenfalls immer bemüht, uns ungeduldig zu machen. Er fragt, ja, sollte Gott gesagt haben? Und hört unser Herz auf ihn und blicken wir weg von Christus auf die Umstände, auf die Wogen des irdischen Lebens, dann werden Dummheiten folgen, die uns selbst und andere ins Unglück stürzen werden. Weil Ungeduld hat ja jedes Mal ihren Preis. Nur geduldiges Ausharren im Aufblick auf den Herrn bereichert unser Glaubensleben. Unsere Ungeduld bewirkt allemal, dass das Schlechteste in unserem Herzen ausgebildet wird. Gott aber schafft in uns durch das Ausharren das Gegenteil, denn die Prüfungen des Lebens, die sind ja die Werkzeuge, die Gott gebraucht, um uns reifen zu lassen, unseren Glauben aufzuerbauen und uns dahin zu bringen, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf ihn warten und ausharren und nicht dem Fleisch vertrauen. Und wenn du bemerkst, dass du ungeduldig wirst, dann sind an und in dir immer zwei am Werk. Erstens der Satan und zweitens dein Fleisch. Und was wird die nächste Entscheidung sein, die du in deiner Ungeduld fällen wirst, unter diesen beiden Ratgebern? Wem wird sie Frucht bringen? Haben wir besonders Acht, wenn die Lebensumstände uns tief bedrücken, wenn es schwierig wird in der Familie, wenn Geldangelegenheiten uns beunruhigen, wenn uns unsere Gefühle irritieren, dann ist immer Gefahr im Verzug, dass wir aus der Unruhe heraus reagieren. Wiederholen wir an dieser Stelle unser aktuelles Wort Gottes. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, da unter der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Wissen wir, bedenken wir denn noch, wenn uns wieder einmal die Unruhe gepackt hat, wie das Gegenmittel heißt, die so sichere Hoffnung, das wunderbare Wort, wie im 2. Korintherbrief, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, sagt Paulus hier, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und natürlich kennt jeder von uns dieses Wort. Dazu kann uns auch noch manch ein Psalmwort zusätzlich unterstützen, wie dieses aus 43. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Um uns durch die Leiden im gottgegebenen Ausharren wachsen zu lassen, müsste an sich das gottgegebene Versprechen genügen: Ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen. Und auch das Wort: Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Und so steht im 1. Petrus, Kapitel 5 dazu: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und eines noch, das bekannte, das wirksamste Mittel im Kampf, im Leid und in der beginnenden Ungeduld, das kennen wir doch alle, nicht wahr? Steht zum Beispiel in Epheser 5,20, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, danken, auch unter den schwersten Umständen, auch in der größten Gefahr. Danken, das ehrt Gott. Das ruiniert den Plan des Widersachers und es schafft uns die beste Position für das weiter standhafte Ausharren. Wenn Gott vielleicht auch die Umstände nicht verändern wird, auf jeden Fall wird er uns durch die Umstände verändern. Im Sinn dieses Wortes vom standhaften Ausharren. Wiederholen wir noch einmal das Wort Gottes, bevor wir zum nächsten übergehen. So setzt deshalb all euren Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, da in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Agape-Liebe. Und damit kommen wir zum Verhältnis zu unseren Mitmenschen. In 2. Petrus steht: In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt steht hier die Gottesfurcht aber an erster Stelle. Warum? Weil bei all unseren Beziehungen untereinander unsere Beziehung zu Gott vorrangig ist und das auch sein muss. Zuallererst geht es um Gott. Und dann erst um die Brüder. Wir kommen hier nicht vergeblich im Wort vom Ausharren und von der Gottesfurcht her. Wie groß ist doch der Schaden, der in Gemeinden angerichtet wird, weil es an brüderlicher Liebe mangelt und am Ausharren und am Gebet füreinander fehlt. Und nicht umsonst bieten ja auch die Apostel, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, Brüder, betet für uns. Jakobus 5,16 steht: Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Im Gebet liegt das große Geheimnis. Vor Gott für die Glaubensgeschwister eintreten, im Sinne des Abraham-Wortes: Nichts für mich, das schafft und das erhält die rechte Herzenseinstellung zueinander. Und abschließend kommen wir nun noch zu einem wahren Schlüsselvers in diesem Kapitel. Eine besonders interessante, vor allem aber wichtige Aufforderung, die sich aus dem Zusammenhang und mit dem gesamten Text bisher ergibt. Und sie beginnt ganz kausal mit dem Wort darum. Und dann steht hier im Vers 10: Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ich habe euch bedrängt, sagt Petrus im Heiligen Geist, ich habe euch bedrängt, eurem Glauben Erkenntnis, Ausdauer, Enthaltsamkeit und so weiter hinzuzuführen. Der Grund dafür ist, dass ihr damit eure Berufung und Erwählung festmacht. Die Prüfungen, die von außen an euch herankommen, die wollen euch verunsichern. Und die Irrlehren in den Gemeinden, das Treiben der falschen Lehrer, hat das gleiche Ziel. All das erschüttert ja euren Glauben und so fangt ihr dann an zu wanken. Und deshalb ermahnt der Heilige Geist euch, euren Glauben zu betätigen, in männlicher Art, Denn so wird ja weiteres hinzugefügt und euer Herz erkennt eure Berufung und Erwählung immer stärker als von Gott festgemacht. Euren Glauben, den habt ihr natürlich nicht selbst geschaffen und ihr konntet euch doch nicht selber berufen und erwählen. Das alles hat Gott getan, steht es in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und alle, die Gott zuvor ersehen hat in Christus, die hat er in Christus auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu werden. Es ist also ganz klar, Berufung und Erwählung kommen von Gott. Beides ist in Jesus Christus geschehen. Der Mensch kann sich nicht selber retten. Der Mensch kann sich nicht selber das ewige Leben geben. Und deshalb haben wir das Wort Gottes so gehört, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es war und es ist Gottes herrliche Macht. Er allein ist es, der uns das Geschenk des Lebens macht. Die Errettung ist ausschließlich eine Gabe Gottes, die uns aus Gnade zuteil wird. Und folglich kann Petrus hier nicht meinen, dass wir uns selbst entschieden, selbst berufen und selbst erwählt hätten. Ja, weniger noch, kein menschliches Gehirn hätte sich das je ausdenken können. Es ist auch in keines Menschen Herz gekommen, so sagt es Gottes Wort. Es ist auch nicht unsere Sache, Gottes Absicht zu ergründen, sondern unsere Sache ist, seinen wunderbaren Entschluss anzunehmen und uns dankbar darunter zu beugen. Wir können ja Gottes Verstand nicht erfassen. Wir können nur, wie Paulus sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Worum geht es dann also in diesem 10. Vers, der da lautet, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen? Es geht darum, dass wir unseres Heils, das von Gott kommt, gewiss sein sollen. Berufung und Erwählung kommen von Gott her. Aber es ist die Frage, ob ich sicher weiß, dass ich berufen und erwählt bin in Christus. Darum geht es hier. Lesen wir bei Johannes nach, in seinem ersten Brief im 5. Kapitel, da finden wir Worte mit demselben Bestreben des Heiligen Geistes. Da steht, und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Beide Apostel, Petrus und Johannes, sind vom Heiligen Geist also angeleitet, uns zu vermitteln, dass wir von Gott her absolute Heilsgewissheit in Christus haben. Nun proklamieren wir damit hier nicht eine Unverlierbarkeit des Heils, denn wir können selber aus Christus herausgehen, können ihm absagen und uns um unser Heil bringen, wenn wir so dumm sind. Wir könnten in der Folge weggeworfen werden, wie eine abgetrennte Rebe vom Weinstock und müssten schließlich brennen. Aber sofern wir in Christus bleiben, und das ist ja das Wichtigste überhaupt, haben wir von Gott her Heilsgewissheit. Solange wir zu Christus hinzutreten, in geistlicher Armut, und uns zu ihm halten, dürfen wir gewiss sein, dass er niemand von uns hinausstoßen wird, der sich bei ihm birgt. Es geht dabei nicht um unsere Vollkommenheit. Uns ist nicht geboten, unsere Berufung und Erwählung durch Vollkommenheit zu befestigen. Das wäre völlig unmöglich, weil in uns selber ja nichts Gutes ist. Eine sündlose Perfektion unsererseits hier auf Erden kennt das Neue Testament gar nicht. Unsere alte Natur, die liegt weiter im Kampf mit der neuen, solange wir hier ausheimisch wandeln. Und genau damit muss ich zu Christus gehen und in ihm bleiben, denn er ist ja um der Sünde willen gekommen. Er ist gekommen, die Werke des Teufels in mir zu zerstören. Wie also kann ich mich meiner Berufung und Erwählung vergewissern? Aber Vorsicht! Dabei kann ich auf zwei Gefahren hereinfallen. Zum einen, dass ich mich übermäßig selber erforsche in einer ungesunden Art und Weise und dauernd meinen geistlichen Puls messe, und mich so lange auf mich selbst konzentriere, bis ich völlig lahmgelegt bin. Und der zweite Fehler wäre, dass ich auf ein großes Erlebnis für mich hoffe und warte auf eine übernatürliche Offenbarung. Solches wird natürlich nicht von Gott herkommen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir an das Werk Jesu Christi glauben, als das, was es ist, ein vollkommenes und vollendetes Werk. Wenn du also in Zweifel kommst, wenn du unglücklich bist, dann blicke nur auf ihn hin. Denn Glaubensgewissheit kannst du niemals aus deinem eigenen Herzen schöpfen. Deshalb schau hin auf ihn. Schau weg von deiner Verzweiflung. Und schau weg von deiner Sünde. Schau auf Jesus. Nicht für Gerechte ist er gekommen, sondern für Sünder. Nicht für Gesunde, sondern für Sündenkranke. Nicht für die Unschuldigen, sondern für die Schuldigen wie du und ich. Und dann, das fordert Petrus hier, dann statte deinen Glauben aus, den du von Gott erhalten hast. Ja, werden wir nicht alles tun, um Christus zu gefallen? Nicht, dass unsere Werke ein Verdienst sein könnten, aber es geht ja hier um ein Liebesverhältnis, wo dem Geliebten in herzlicher Zuneigung gedient werden darf, wenn unser Herz recht steht. Und je mehr wir bewusst in diesem Sinn leben und handeln, umso klarer und sicherer wird sich unsere herzliche Verbindung zu ihm in uns manifestieren. Und deshalb führt uns der standhaft männliche, der in Liebe zu Christus tätige Glaube, den Gott uns gegeben hat, immer intensiver zu der Erkenntnis dessen, der uns berufen und erwählt hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Die Norm für den Christenstand, die er dem von Gott von Anfang an gewollten Eheverhältnis seines Sohnes zu der Frau entspricht, lautet also: Glaube und handle. Und wenn du nach dieser Regel lebst, wirst du deine Berufung und Erwählung immer fester erleben. Und du wirst mit Freuden feststellen, dass du in Christus zum Teilhaber seiner göttlichen Natur geworden bist. Kinder, wir gehen auf eine Zeit zu, die uns vieles abverlangen wird an sicherer Gewissheit, wem wir angehören. Und ja, wir haben köstliche Verheißungen, zum Beispiel, dass uns gegeben werden wird, was wir zu antworten haben, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen über die Hoffnung, die in uns ist. Und so sei uns für alle unsere Tage hier auf Erden dieses Wort Gottes ins Herz geschrieben: Wendet allen euren Fleiß daran und reicht da in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Agape-Liebe. Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Amen. Amen.